Die Traditionalisten argumentierten, dass den Studenten in den Anfängen Grundlagen zu Denkern wie Platon und John Stuart Mill, wenn nicht auch Dante und Marx, nahegebracht werden müssten, um ihnen so deutlich zu machen, welche Freiheiten sie genössen und welchen Platz sie in der Welt hätten. Das damals vielfach herrschende Bedürfnis, die kleinteiligen Bruchstücke der historischen und kulturellen Vergangenheit zu einem kohärenten Narrativ zusammenzufügen, war gewaltig. Die Verfechter eines Curriculums, das im Kern die westliche Tradition zum Inhalt haben sollte, äußerten sich ziemlich pragmatisch. Die amerikanische Republik brauche ein konstruiertes gemeinschaftliches historisches Erbe oder ein erschaffenes Identitätsgefühl unter der kulturellen Elite, die sich zunehmend aus vielfältigeren Bevölkerungsgruppen rekrutiere. So vertrat zum Beispiel der Historiker William McNeill, der seit 1947 an der University of Chicago lehrte, dass ein zusammengestellter, einheitlicher Kanon aus Schriften und Narrativen, wenn nicht sogar aus Mythen, Studenten einen staatsbürgerlichen Gemeinsinn und ein Gefühl der Teilhabe an einer Gemeinschaft der Vernunft vermittele, einen Glauben an Karrieren, die Talentierten offenstehen, und ein Vertrauen auf Erkenntnisse, die sich von Generation zu Generation erweitern und verbessern lassen. Der Vorzug eines um die westliche Tradition zentrierten Kerncurriculums bestehe darin, dass er es erleichtere und überhaupt erst ermögliche, in den Vereinigten Staaten aus einer Ansammlung aus zersplitterten und disparaten kulturellen Erfahrungen eine nationale Identität zu errichten. Eine Art zivile Religion, weitgehend verankert in Fakten und in der Geschichte quer durch die Jahrhunderte, aber auch ehrgeizig in ihrem Bestreben, dem nationalen Unternehmen Kohärenz und eine Basis zu verschaffen. Die Gegner der althergebrachten Einführungskurse, darunter Cheyette am Amherst College, wandten sich gegen einen Lehrplan, den sie im Kern für eine große erzählerische Fiktion über den Werdegang und die Entwicklung der westlichen Zivilisation hielten. Ein solches Curriculum sei mit allzu vielen Ausschlüssen behaftet und zu unvollständig, um ihn Studenten aufzuzwingen. Kwame Anthony Appiah, ein Professor der Philosophie an der New York University und ein Kritiker des Begriffs Westens insgesamt, sollte später vorbringen, dass wir ein großes Narrativ über die athenische Demokratie, die Magna Carta, die kopernikanische Wende und so weiter erfanden. Ein faktenwidrig herangewachsenes Gebäude, das zu der Schlussfolgerung geführt habe, wonach die westliche Kultur in ihrem Kern individualistisch, demokratisch, liberal gesinnt, tolerant, fortschrittsorientiert, vernünftig und wissenschaftlich sei. Für Appiah und zahlreiche weitere war die idealisierte Form des Westens eine Erzählung, wohl eine fesselnde und zuweilen unwiderstehliche, aber nichtsdestotrotz ein Narrativ. Und noch dazu eines, das mit ungeschickt untergeschobenen und zurechtgebogenen Tatsachen in die historischen Verhältnisse hineinprojiziert, anstatt aus ihnen abgeleitet worden sei. Natürlich war auch höchst umstritten, wo der Westen überhaupt angesiedelt sein sollte, also welche Länder zu ihm zählten. Als Samuel Huntington 1993 im Magazin Foreign Affairs seinen Aufsatz »The Clash of Civilizations« veröffentlichte, fügte er eine Landkarte Europas mit einer Grenzlinie bei, die der Philosoph William Wallace als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Oxford University einst als die Ausdehnung der abendländischen Christenheit im Jahr 1500 ausgewiesen hatte. Die meisten Gelehrten lehnten Huntingtons Einteilung der Welt in 7 oder etwa 8 unterscheidbare Zivilisationen ab. Seine Liste der wichtigsten Zivilisationen umfasste die westliche, konfuzianische, japanische, islamische, hinduistische, slawisch-orthodoxe und möglicherweise afrikanische. Aber auch wenn sein Schema sicher reduktionistisch war, Tatsächlich lag sein Reiz in seiner scheinbaren Detailliertheit, sollte der groß angelegte Aufstand gegen Huntington am Ende die meisten ernstzunehmenden normativen Diskussionen darüber verstummen lassen, welche Rolle die Kultur bei der Ausgestaltung aller möglichen Bereiche, von den internationalen Beziehungen bis zur Wirtschaftsentwicklung, spielte. Wo lagen die Bruchlinien zwischen den Kulturen? Welche waren darauf ausgerichtet, die Interessen ihrer jeweiligen Öffentlichkeit voranzubringen? Und welche Rolle sollte die Nation dabei übernehmen, ein Gefühl von Nationalkultur zum Ausdruck zu bringen oder dieses zu verteidigen? Für Wissenschaftler, die auf eine Festanstellung hofften, wurde dieses gesamte Terrain zum Sperrgebiet.